SRF 1.
SRF 1.
Ist ein Nachbarland Deutschland Ende 70er Jahre. Es ist die Zeit von einer der schwersten politischen Krisen in dem Land. Mit der RAF, der Roten Armee-Fraktion, sind Linksextreme inzwischen dabei, mit Terrorismus ihre Meinung durchzusetzen. Und dann passiert das, was als Anfang vom deutschen Herbst in die Geschichte geht.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. 5 Wochen nach der Ermordung des Bankiers Ponto ist am Abend auf den Vorsitzenden der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Hans-Martin Schleyer, in Köln ein Attentat verübt worden.
Die Tagesschau vor heute genau 40 Jahren. Der Terror von dazumal. Von wo ist er eigentlich ganz genau gekommen? Und wie ist die Krise abgelaufen? Das beleuchten wir bis am 11 im Treffpunkt auf SRF 1 und haben eindrückliche Tondokumente. Das ist im Archiv. Eine Krise, ein Stück Geschichte und Folgen nur mal erleben und sich bewusst werden. Es war nicht immer so gewesen. Willkommen zum Treffpunkt. Am Mikrofon Michael Brunner. Am 5. September 1977, vor 40 Jahren, hat die deutsche RAF, die linksextreme Rote Armee-Fraktion, der damalige deutsche Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer entführt. Mit der Entführung hat der sogenannte deutsche Herbst angefangen. Im Treffpunkt von heute wollen wir darauf zurückschauen und zum Beispiel wissen, von wo der Terrorismus eigentlich plötzlich gekommen ist und wie jetzt Deutschland überhaupt das Ganze möglich war. Mein Redaktionskollege Felix Münger hat in der Hintergrundsendung Doppelpunkt vor ein paar Jahren mit dem Historiker Jakob Tanner geredet. Der Jakob Tanner ist heute emeritierter Professor für Zeit und für Schweizer Geschichte und sagt auf die Frage, von wo dass der Terrorismus gekommen sei.
Der kommt aus der 68er-Bewegung raus, aus einer Bewegung, die sich als Sozialprotest verstanden hat, die sehr breit war, die auch mit Popkultur zusammenhängt, mit Hippies, mit Drogenkonsum, mit unterschiedlichsten Phänomenen, die die Gesellschaft auch zumal bewegt haben. Und es hat einfach eine Richtung gegeben, die gefunden hat, man muss den Kampf intensivieren, man muss eigentlich einen Klassenkampf in seine militärische Auseinandersetzung überführen. Und daraus ist die RAF, die Rote Armee-Fraktion, hervorgegangen, die sich dann 1970 formell so konstituiert hat.
Der Terror kommt also aus der 68er-Bewegung raus. Das ist aber auch die Bewegung der Hippies und vom Flower Power. Wieso wird da eine Splittergruppe dermassen gewalttätig?
Im Selbstverständnis haben sie sich als kommunistische Stadtguerilla begriffen und haben sich so in einer grossen historischen Tradition von Freiheitskämpfen gesehen. Man hat sozusagen historische Nachahmung betrieben und hat auch der antifaschistische Kampf, der im Zweiten Weltkrieg tatsächlich sehr wichtig war, zum Vorbild genommen und einfach die historische Verwechslung sozusagen wie aus den Augen verloren. Man kann sagen, dass sie durchaus durch eine gewisse auch intellektuelle Brillanz im Fall von der Ulrike Meinhof aufgefallen sind. Der Andreas Bader, würde ich sagen, auch Gudrun Enzlin, haben von Anfang an etwas extrem Narzisstisches gehabt, wo politische Motivationen aus meiner Sicht nicht sehr weit her sind. Sie haben sozusagen die 68er-Bewegung auch als Bühne können brauchen für ihre Inszenierung. Aber es hat sozusagen eine Resonanz auch wegen dem gehabt, weil der bewaffnete Kampf, den man in vielen Drittweltländern geführt hat, weil der etwas Attraktives hat. Das ist sozusagen wie eine körperliche Investition. Man nimmt das Gewehr zur Hand und kämpft für die richtige Sache. Das ist so eine authentische Erfahrung, so die Illusion, dass man dann richtig dabei. Und ich würde sagen, gerade diese Gefühlslage und diese Art von emotionaler Identifikation, die ist sehr wichtig gewesen. Für auch den Verlust der Reflexionsfähigkeit, fürs Innenschlittern, innen bewaffneten Kampf, wo nachher sofort natürlich seine eigene Logik entfaltet, wenn er einmal begonnen ist.
Was war denn das Feindbild, das die RAF dagegen gekämpft hat?
Man kann sagen, auf einen Begriff gebracht, das imperialistische System. Man hat die Welt als einen grossen Zusammenhang wahrgenommen, so eine Art globales Bewusstsein. Man hat gefunden, die Industrieländer, der Kapitalismus bietet die ganze dritte Welt aus. Und ein weiterer Grund ist der natürlich, dass man gefunden hat, in Deutschland hat die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit gar nie genügend stattgefunden. Man hat viele Nazis, die einfach über einen Persilschein nach 1945 auf Karriere gesetzt worden sind, wo höchste Staatsämter können ergattern konnten. Und die hat man auch herausfordern. Also man hat den Staat eigentlich als grundlegend korrupt, als ein System angeschaut, das man jetzt muss bis aufs Messer sozusagen bekämpfen.
Der RAF hat immer behauptet, die BRD sei die Fortsetzung vom faschistischen Deutschland, von Hitler-Deutschland. Das war sicher eine völlige Verzerrung gewesen. Trotzdem hat der Vorwurf einen wahren Kern gehabt.
Man muss sagen, dass die Analyse, die BRD sei ein faschistisches System, dass die sozusagen einer Grundlage sicher entbehrt. Das ist sozusagen eine leicht paranoide Diagnose gewesen. Aber der Punkt ist der, dass tatsächlich zum Beispiel ein Bundespräsident wie der Lübcke einmal für das Nazi-System geschaffen hat. Er ist in Peenemünde gesetzt, hat ein Arbeitslager gebaut und hat sozusagen mit diesen Zwangsarbeitern ist er direkt involviert gewesen. Es hat andere gegeben, wie der Globke, der an den Nürnberger Gesetz mitgemacht hat und nachher als Staatssekretär im Bundeskanzleramt gesehen ist. Also es hat natürlich Dutzende und dann Hunderte und dann Tausende ein bisschen auf niedriger Charge gegeben, die einfach dem Nazi-System zugedient haben, die dort ihre Karriere angefangen haben und nachher sozusagen sehr rasch mit wenig persönlichen Kosten übergewechselt haben in die Bundesrepublik. Und da hat man, das ist eine generelle 68er-Meinung, einfach zu wenig gemacht, um die Vergangenheit einmal aufzuarbeiten, um da nochmal zu schauen, was passiert ist.
Inwiefern hat denn da der Hans-Martin Schleier in das Bild von der verdrängten Vergangenheit gepasst?
Der Hans-Martin Schleyer, der ist fast eine Ikone für die deutsche Vergangenheit. Er ist ein glühender Anhänger vom Nationalsozialismus und damit von einem absolut mörderischen Regime gesehen. Er ist in seinen jungen Jahren in der nationalsozialistischen Jugendbewegung hervorragend gesehen. Er ist der SS beigetreten. Er hat zum Beispiel in der Studentenverbindung, wo er gesehen ist, dagegen protestiert, dass man die Juden nicht ausschliessen wollte. Also er war sehr antisemitisch gesehen. Und nach 1945, wie so viele, hat er sich ein bisschen versteckt, hat eine Revision beantragt von seiner Bewertung, dass er da so Mittäter gewesen sei und hat dann den Mitläuferstatus erreicht und eine fulminante Karriere absolviert. Dann ist er sozusagen auch noch als Arbeitgeberpräsident, als eine Art Superkapitalist in Erscheinung getreten und dann hat er eigentlich wie dem doppelten Filmbild entsprochen und ist dann zum Vornherein im Visier gestanden von Leuten, die gegen ein faschistisches System kämpfen und den Kapitalismus herausfordern wollen.
Der emeritierte Geschichtsprofessor Jakob Danner in einem Ausschnitt aus der Sendung «Doppelpunkt» von Felix Münger. Spannende Zeit, Ende der 70er Jahre. Sehr eine bewegende Zeit und eine Zeit, die viele Menschen Angst gemacht hat. Wir haben auch das Dossier zusammengestellt auf srf1.ch. Da seht ihr, wie Menschen sich über den RAF-Terror geäussert haben, zu dem Zeitpunkt, wo das Ganze passiert ist. Da seht ihr zum Beispiel euch, wie das ist abgelaufen in diesen feisteren Terrorjahren. Alles zusammengefasst, schön auf srf1.ch. Was ist da genau eigentlich passiert? Wie ist der Terror abgelaufen, wo die RAF ihre links- oder ihre linksextremen Ansichten mit Gewalt hat durchsetzen wollen? Das schauen wir uns an in ein paar Minuten im Treffpunkt auf SRF 1.
Baby, just Sag mir, was hab ich für Schuld? Weil mein Schatz ist untreu geworden, muss es leiden mit Geduld.
Du bist mir zwar aus meinen Augen, aber nicht aus meinem Sinn. Hättest mir wohl dürfen glauben, dass ich treu gewesen bin. Rechte Liebe kommt von Herzen. Rechte Liebe, die brennt heiß. Oh, wie wohl ihr seid ein Mensch, wo nicht weiss, was Liebe heisst.
Wille du
Bollenhofer, Rumpelstilz. Steht sie traurig. Es ist gerade 21 Minuten ab 10 Uhr und wir haben ja eine Sendung Treffpunkt heute am Vormittag vom sogenannten Deutschen Herbst. Das ist der Herbst 1977 in Deutschland, wo in den Geschichtsbücher ist eingegangen, die RAF, gegründet von Andreas Baader, der Gudrun Enslin, Horst Mahler und der Ulrike Meinhof. Der Baader, das ist so quasi der Staatsfeind Nummer 1 vom deutschen Staat. Der RAF wird gejagt. Das war ein Kampf von 6 gegen 60 Millionen, wie der Schriftsteller Heinrich Böll einmal gesagt hat. Die RAF, die ihre linksextreme Ansicht hat, wollte durchsetzen. Jürg Oehninger, Redakteur bei SRF 1, du hast dich über den deutschen Herbst viel genauer informiert. Angefangen hat er, das haben wir vorgekehrt in der Sendung, mit der Entführung vom deutschen Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer, so eine richtige Hassfigur für die Linke. Wie ist das genau passiert?
Es ist so passiert, am 5. September 1977 ist in Köln der Hans-Martin Schleyer mit einem Fahrer unterwegs gewesen, in einer Limousine. Hinter ihnen eine zweite Limousine mit 3 Polizisten drin. Das sind Personenschützer gewesen. Man hat dann schon gewusst, er ist ein bisschen in Gefahr wahrscheinlich. Darum hat man den Schutz extra gemacht. Plötzlich ist dann beim Fahren ein gelbes Auto von der Seite gekommen, hat den Weg abgeschnitten, dann ist im Moment lang nichts passiert und dann haben vier Terroristen angefangen zu schiessen. Und das Resultat von dem Schusswechsel oder von dieser Schiesserei, außer dem Hans-Martin Schleyer, sind alle tot gewesen, der Chauffeur und die drei Polizisten. Und der Schleyer selber wird entführt. Im Fernsehen hat man am gleichen Abend dann Berichte darüber.
Hier ist das Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. 5 Wochen nach der Ermordung des Bankiers Ponto ist am Abend auf den Vorsitzenden der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Hans-Martin Schleyer, in Köln ein Attentat verübt worden.
Und auch im Radio ist es die Schlagzeile von dem Abend gewesen.
Es ist eine gespenstische Szene hier in der Friedrich-Schmidt-Straße in Köln-Braunsfeld, einem der besseren Wohnviertel der Stadt. Jetzt ist die ganze Straße voll mit den Blinklichtern der Polizeiwagen, den Blitzlichtern der Fotografen. An einer kleinen Straßeneinmündung liegen neben den zerschossenen beiden Mercedes-Limousinen 4 Leichen auf der Straße.
Deutschland hat dann gesehen, dass es nichts genützt hat, dass man 1972 die erste Generation von der RAF lebenslänglich in der Gitter gebracht hat. 1977 war offenbar dann die zweite Generation am Werk. Und die Schleierentführung ist auch schon in einer ganzen Reihe von Terroranschlägen gestanden. Seit Ende der 60er Jahre hat es Brandstiftungen gegen Warenhäuser, Banküberfälle, Sprengstoffanschläge und Attentate. Und immer wieder hat es Tote und Verletzte gegeben. Die Attentäter waren linksextreme, organisiert eben in der RAF.
Jetzt muss ich natürlich selber sagen, die haben wollen ihre Genossen aus dem Gefängnis rausholen mit dem Ganzen. Die haben wollen Druck auf die deutsche Regierung machen, auf den Staat. Wie hat denn der Staat auf die Entführung reagiert?
Auf das klare Ultimatum, 11 RAF-Gefangene inklusive Bader und Enslin gegen den Schleyer lebig oder man ermordet den Schleyer. Auf die Forderung hat der Staat mit aller Härte reagiert. Das hat man dann noch nicht gewusst, aber im Nachhinein ist rausgekommen mit dem Ziel, der Staat hat das Ziel gehabt, Terroristen zu verhaften und den Schleyer zu befreien.
Der Staat, ob die Organe des Bundes oder der Länder oder der Städte, der Staat muss darauf mit aller notwendigen Härte antworten.
Und das war die Taktik von Helmut Schmidt und seinem Krisenstab.
Sie halten sich für eine ausgewählte kleine Elite, welche ausersehen sei, so schreiben sie, die Massen zu befreien. Sie irren sich! Die Massen stehen gegen sie.
Die Strategie war, Zeit gewinnen und die Verzögerungstaktik anwenden. Und das Ultimatum ist tatsächlich ein paar Mal verschoben worden. Die RAF hat Fotos vom Schleyer verschickt, die um die Welt gegangen sind und hat sie beweisen, dass er noch lebt. Auch Videobotschaften, wo er darum bittet, dass man den Entführer nachgibt.
Muss denn noch etwas geschehen, damit Bonn endlich zu einer Entscheidung kommt? Schließlich bin ich in der Haft der Terroristen.
So, also den in der Videobotschaft, der Hans-Martin Schleyer. Der deutsche Staat hat also auf Ausschieben gemacht, quasi. Also hat es auf die lange Bank geschoben. Und trotzdem ist es am Schluss mit der Entführung schief gegangen. Das ist darum gewesen, weil Palästinenser ein Flugzeug von der deutschen Lufthansa entführt haben. Und daraufhin ist alles eskaliert. Die Ereignisse haben sich überschlagen. Jetzt fragen die auch vielleicht, wie hängt das Ganze zusammen, Jürg Oehninger?
Ja, das palästinensische Kommando hat das Flugzeug am 1. Oktober entführt, auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Frankfurt am Main. Und nach einer Odyssee ist es am Schluss in Mogadischu gelandet, das ist die Hauptstadt von Somalia. Und die Forderung war die ganz genau gleich wie die von der RAF, im Zusammenhang mit dem Schleyer, RAF-Gefangene freilassen. Der deutsche Regierungssprecher Klaus Bölling hat vor der Presse dort gesagt:
Wir alle sind uns des großen Ernstes der neuen Situation bewusst, sehr bewusst. Das Ziel bleibt unverändert, Leben zu retten, die Leben der Passagiere, der Frauen und Kinder, das Leben der Lufthansa-Besatzung, das Leben von Hans-Martin Schleyer.
Am 18. Oktober, kurz nach Mitternacht, hat dann die deutsche Antiterror-Einheit GSG 9 alle Passagiere und die ganze Besatzung befreit. Innerhalb von 7 Minuten. Die RAF-Häftlinge erfahren davon am gleichen Abend und bringen sich alle um am gleichen Abend. Bader und Raspe verschiessen sich und Gudrun Enslin hängt sich auf. Und am gleichen Tag noch wird Hans-Martin Schleyer verschossen. Und das ist der Schlusspunkt von dem sogenannten deutschen Herbst.
Mhm. Es geht ihm richtig unter die Hütte, wenn man das kehrt, die Stimme jetzt kehrt und merkt, wie jedes Wort auf Goldwaage gelegt wird. wo man in dem Moment so sagt. Also mir stellt es richtig gerade alle Haare auf, wenn man wirklich gespürt, wie unter Druck die Menschen damals sind gestanden. Logisch, es ist um so viele Menschenleben gegangen. Und das kann ja niemand gut finden. Terroristen, die so tatenfeig sind, die haben doch keine Sympathisanten. Doch, die hat es gegeben. Ihr lernt einen kennen, wo er euch erklärt, warum er damals anders gedacht hat, als er das heute macht. Im Treffpunkt auf SRF 1 in ein paar Minuten. Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love auf SRF 1. Verkehrsinfo SRF von 10.31 Uhr, stockender Verkehr in der Zentralschweiz, auf der A2 Richtung Luzern, ab Loppa bis Luzern-Horb. Dies wegen Bauarbeiten, die rechte Spur ist dort gesperrt.
Sell SRF 1.
Wenn ich muss aufstehen, lehne ich die Radio an. Auch im Stereoton wünscht er mir durch das Mikrofon. Ein schöner Tag, die Moderatorin, die so wohl klingt in meinem Ohrin. Sie hat die gleiche Länge, enge Wellenlänge. Im Radio, da hast du meine Ohren verloren, ohne dich wäre ich verloren. Deine Stimme tönt heiß bis am Nachmittag, am Mess bist du auf dem Sender. Da bist du so eine Feine, ich höre dich so gern im Radio.
Schauen im Fernsehen, auch das sehe ich heutzutage mit dir Toten weh. Stell die Heim auf, ein gute Musik aus dem UKW. Ob auf der Bühne oder im Auto, bei mir daheim allein. Gute Frequenzen machen fröhlich und mich frei. Und vor dem Pennen ziehe ich noch kurz die Antenne. Im Radio, da hast du meine Ohren verloren, ohne dich wäre ich verloren. Deine Stimme tönt heiss bis am Nachmittag, am Mess bist du auf dem Sender.
Florian Ast und Radio auf SRF 1. Der Dienstag, 5. September, vor genau 40 Jahren, ist der Deutsche Herbst losgegangen mit der Entführung vom Präsident, vom Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer in Deutschland durch die RAF, die Terrororganisation, linksextreme Terrororganisation, die aber ihren Linksextremismus mit Gewalt hat durchsetzen. Fragt man heute die damaligen Aktivisten von der Linksäusserszene, dann heisst es unisono nein. Aus der Schweiz hat die RAF bei dem Schleierattentat keine Unterstützung bekommen. Weder finanziell noch logistisch. Aber in Teilen von der Szene hat die RAF durchaus Sympathien genossen. Euch während dem Deutschen Herbst. Einer von denen, der zwar inzwischen euch anders deicht, logischerweise, ist damals 20-jährig gewesen, Steff Fischer. Heute ist er CEO von der Zürcher Immobilienfirma.
Ich habe mich damals am äußersten linken Rand des politischen Spektrums aufgehalten und definiert. Ich habe gefunden, dass der Staat, so wie er organisiert war, damals, also Kapitalismus, Profit steht im Vordergrund, der Mensch kommt irgendwann einmal ganz weit hinein. Das war für mich ein blanker Zynismus gewesen. Für mich hat es kein richtiges Leben in dem Falschen gegeben. Das heisst, wir haben uns versucht, dazu mal so weit wie möglich von allen Institutionen fernzuhalten und unser Leben fernab diesen traditionellen bürgerlichen Werten zu definieren.
Die Stimmung war dazu mal ein komplett andere gewesen, sagt der Steff Fischer heute. Anecken war eigentlich relativ einfach gewesen.
Im Kollektivleben, ein bisschen längere Haare haben, nicht die Kleider haben, die erwartet wird. Das hat zu einer unheimlichen Aggression geführt vom Umfeld. Man hat uns gesagt, man sollte euch an die Wand stellen, man sollte euch ausschaffen, man sollte euch ausmerzen. Das war eine sehr gewalttätige, aggressive Alltagsstimmung. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Man hat hier kalten Krieg gehabt, man war in einer bipolaren Welt gewesen. Also entweder war man für all die Werte gewesen, die dazu mal ausschließlich bürgerliche Werte waren. Und wenn man das in Frage gestellt hat, dann war man gerade eben gegen alles gewesen. Also die Institutionen, der Staat, Familie, Kirche ist noch wichtig gewesen. Damals war das Militär sehr wichtig gewesen. Alle diese Institutionen haben praktisch keine Kritik vertreten. Man hat einfach gewusst, wenn man gewisse Grundwerte diskutieren will, als Junge, dann ist man abgelehnt worden. Komplett. Dann hat es geheissen, das war ganz ein wichtiger Spruch gewesen, der 70er Jahre, gang doch auf Moskau. Oder Moskau einfach.
Die Auflehnung gegen das System ändern. Man hat gespannt Aktivitäten von der RAF in Deutschland verfolgt, die ja eine bessere Welt haben wollen. Und wo der Hans-Martin Schleyer entführt worden ist, da sei man klar auf der Seite der Entführer gestanden.
Mit 20 dazu mal muss ich zugeben, dass ich mich gefreut habe. Es war jemand, der... Also ein Arbeitgeberpräsident in Deutschland, das ist halt einfach für uns klar das Findbild par excellence gewesen. Dass er noch Nazi-Vergangenheit gehabt hat, haben wir auch gewusst. Aber für uns ist vor allem halt doch das gewesen, der Arbeitgeberpräsident, der Vertreter der Ausbeuter, dass sich Menschen wehren für eine bessere Welt mit der Waffe in der Hand. Das haben wir richtig gefunden.
Und trotzdem sei die RAF euch immer etwas suspekt gewesen, sagt der Steff Fischer. Das autoritär, das militärisch organisiert, das hierarchisch auf A4er ausgerichtet. Und wo dann die RAF mit der Entführung von einem Lufthansa-Flugzeug ihre quasi alte Vierung, die erste RAF-Generation, aus dem Gefängnis hat freipressen wollte, dann sei die Stimmung definitiv gekippt.
Im Vergleich zur Schleierentführung waren wir irritiert gewesen. Der Schleier ist Arbeitgeberpräsident in Deutschland. Er hatte eine Nazi-Vergangenheit gehabt. Für uns war es klar, das ist ein Gegner, das ist eine Person, die man angreifen darf. Bei der Landshutentführung sind unschuldige Menschen bedroht worden. Und das haben wir nicht mehr gutiert. Das heisst, wir haben es heftig diskutiert, dafür und wieder. Ich persönlich habe das abgelehnt.
Das Flugzeug Landshut von der Lufthansa, das aber dann am Schluss zu Mogadischu gerühmt worden ist. Er hat gemerkt, dass es der falsche Weg sei, wenn man eine gerechte Welt will, und er ist dann mit den RAF-Sympathisanten auf die Distanz gegangen, sagt Steff Fischer. Ihren Rückhalt in der Bevölkerung hat die RAF euch selber falsch eingeschätzt, oder wie der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt klar und deutlich gesagt hat.
Sie halten sich für eine ausgewählte kleine Elite, welche ausersehen sei, so schreiben sie, die Massen zu befreien. Sie irren sich. Die Massen stehen gegen sie.
Die Entführer haben sich verrechnet, sie haben gemeint, sie bekommen Solidarität, sind aber abgelehnt worden. Am 18. Oktober, kurz nach Mitternacht, befreit die deutsche Antiterror-Einheit GSG 9 die Passagiere und die Besatzung von dem Flugzeug, aber von der Landshut zu Mogadischu. Der Plan, die alte Vierung frei zu bekommen, hat nicht funktioniert. Die RAF vergeltet das Ganze mit der Ermordung von Hans-Martin Schleyer. Die Spitze von der ersten RAF-Generation im Gefängnis Stuttgart-Stammheim vernimmt das ebenfalls und nimmt sich das Leben. Die Ermordung von Hans-Martin Schleyer wird zum Schlusspunkt vom Deutschen Herbst, die Todesnacht von Stammheim, geht in die Geschichtsbücher rein, und nie mehr treten die RAF so mächtig auf.
I am just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest.
more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, when I'm scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Lie-la-lie. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La 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 la. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me. Boxer and a fighter by his trade, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Lie, la, lie, lie, la, lie, lie, lie.
Je l'ai pensé, je voulais être le premier à découvrir les nouveautés. Études, paroles, images, la musique jusqu'au dernier son. Et tout à coup, je l'ai ressenti. Et tout à coup, je
je l'ai compris ce sentiment d'être libre comme l'air, langage sans frontières et sans barrière. Ce sentiment unique, le sang de la musique. Wow, le sang de la musique. Je me suis lancé, j'ai commencé à chanter. J'ai écrit et composé, tu n'avais jamais osé. Un mot pour toi et peut-être une chanson. J'ai joué sans cesse encore, jusqu'à très tard dans la nuit. Et tout à coup, j'ai essayé. Et tout à coup, j'ai succombé ce sentiment d'être libre comme l'air. Ce sentiment d'être libre comme l'air, l'angoisse sans frontières et sans barrières. Ce sentiment unique, le sang de la musique, une âme, un esprit symphonique. Mais pour te parler d'amour, elle sera douce et poétique, la force. La musique. Que je vois les visages de peuples et cultures différentes, les générations et les langues, tout le monde se comprend. Je suis heureux de pouvoir communiquer avec la terre, raconter ou dénoncer, partager, rencontrer ce sentiment d'être libre comme l'air, l'angoisse sans frontières et sans barrières. Cette sensation d'être une intrusion qui laisse ressentir de multiples émotions. Ce sentiment d'être libre comme l'air, l'angoisse sans frontières et sans barrières. Cette impression. Le sang de la musique, le sang de la musique, le sang de la musique, le sang de la musique.
Übrigens, Schweizer ursprünglich von Thun, lebt jetzt aber im Wattland, Christian Tschanz, und Musik gehört auf SRF 1. Wir heissen in der Sendung Treffpunkt vom deutschen Herbst vor genau 40 Jahren hat der einen tragischen Auftakt genommen. Anfang der 70er Jahre hat es terroristische Aktivitäten gegeben. Auch in der Schweiz, zwar nur im kleinen Ausmaß, ein paar Anschläge auf Konsulat, auf eine Botschaft, auf eine Bank. Waffen, Munition und Sprengstoff von der Armee, die weggekommen ist. Und ein Teil davon ist dann eben ins Ausland verschoben worden und bei RAF-Aktionen wieder aufgetaucht. Der RAF-Terrorismus ist für die Schweiz aber lange nur ein Phänomen in Deutschland gewesen. Die offizielle Schweiz sei ja nicht wirklich besonders nervös gewesen. Das sagt heute der Marcel Bertschi. Er war in den 70er Jahren Zürcher Staatsanwalt gewesen.
Ich glaube, von uns aus gesehen, eher nicht. Das hat uns einfach interessiert, was da in Deutschland ablaufen tut. Und wir hatten zu tun mit unseren Stadtzürcher Kleinterroristen, die da die Krawall gemacht haben. Und vom Globus-Krawall her haben sie Altbot wieder da die Sobanden-Zeug gegeben, die gekämpft haben gegen den Kapitalismus. Das war das Problem in Zürich. Und dann haben sie gesagt, in Deutschland draussen ist etwas anderes.
Im 79 hat das geändert. Dann haben nämlich 4 RAF-Terroristen zu Zürich eine Filiale von der Zürcher Volksbank überfallen. Unter ihnen der Rolf Clemens Wagner, der auch bei der Schleierentführung 2 Jahre vor dabei war. 500.000 Franken haben Terroristen gestohlen. Nach dem Überfall sind sie durch das Schopwil in Zürich beim Hauptbahnhof geflüchtet. Es hat eine wilde Schiesserei mit der Polizei. Eine Frau, die zufällig in der Nähe war, mit der ganzen Sache nichts zu tun hatte, wird tödlich getroffen. Ein Polizist schwer verletzt. Zeugen haben dazu mal im Schweizer Fernsehen erzählt.
Ich habe gesehen, als 2 Männer dort bei der Rolltreppe nebeneinander gestanden sind und miteinander geschossen haben. Und eine Frau ist dazwischen gekommen. Sie hat sich sofort den Kopf gelenkt. Dann habe ich gesehen, als die Frau umgekehrt ist, als ihr Blut zum Haus gekommen ist. Ich bin sofort hinterher gesprungen, habe die Polizei angerufen. Dann ist ein Mann mit einer weißen Hose hier vorne gelaufen und ein Polizist, der die Pistole verloren hat, weil er schwer getroffen wurde, ist am Arm, ist hinterher ins WC und hat sich in Sicherheit gebracht.
Ja, plötzlich sind da drei Männer gekommen und haben wie wild so um sich herum geschossen. Und dann ist die Polizei noch hinten angekommen und wir sind dann am Boden runtergelegen. Dann sind sie da vorne gesprungen und die Polizei ist auch noch einer hinten an.
Schwer verletzt worden ist der Bernhard Pfister. Er war dazu mal als Stadtpolizist im Einsatz gewesen. Kühm war im Shopville gewesen, ist er von einem Schuss am linken Arm getroffen worden. Selber hat das ganze Magazin von seiner Pistole verschossen.
Und ich drehte mich nach links ab und da verspürte ich einen weiteren Schuss in meinem linken Fuß. Das war wie ein, wenn man ein feuriges Eisen durch das Fleisch sticht. Und dann fiel ich zu Boden und dann verspürte ich im Rücken noch einen Schuss und ich dachte mir, was will der noch? Ich bin ja kampfunfähig.
Der ehemalige Zürcher Staatsanwalt Marcel Bergi sagt heute, man habe Vermutungen gehabt, dass es gewisse Kontakte gegeben habe zwischen der RAF und linksextremen Kreisen in der Schweiz.
Also gewusst, wenn man gewusst hätte, dann hätten wir nachschlagen können. Aber wir haben einfach vermutet. Wir haben vermutet, dass da Beziehungen sind von ein paar Terroristen mit den Ableger hier in Zürich. Waffen verschaffen, Logistik, Unterschlupf geben. Und so weiter. Man hat die Planung von dem Volksbanküberfall, ist natürlich sehr, man muss sagen, rein vom fachlichen Standpunkt aus gesehen, ist das ein guter Überfall gewesen.
Bei dem Überfall am 19. November 1979 ist der Rolf Clemens Wagner verhaftet worden. Der Marcel Bergi hat erst nachher dann im Nachgang angefangen realisieren, dass der Verhaftete ein RAF-Mitglied könnte sein.
Wir haben dann gehört, der Überfall auf die Bank, der riesige Schiesserei im Bahnhof unten. Eine Frau, die tot war, eine, die verhaftet worden ist und ein paar, die geflüchtet sind, dann eine Schiesserei bei der Flucht. Und dann ist erst dann langsam, dass das könnte ein RAF-Überfall sein auf der Bank. Übernächsten Tag hat man schon ziemlich genau schon gewusst, was der Hintergrund ist.
Der Rolf Clemens Wagner, RAF-Mitglied, ist ins Zuchthaus gekommen und die Schweiz ist ab dann definitiv nicht mehr nur einfach eine sichere Insel
war. Und jetzt hat man das Gefühl, also eventuell könnte es auch ernster werden. Es hat jetzt noch ein paar andere Fälle hat es auch noch gegeben, wo auch so Terrorbeziehungen mit Italien gehabt haben und Flugzeugentführung mal war. Und so, man hat dann schon mit der Zeit so gesehen, dass also die Schweiz nicht so eine ganz einsame Insel ist.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.